Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Die ersten Produkte sind da. Vibrationsdämpfer, Cappy, Skatblatt und Quartett. Ab 2025 sind diese dann erhältlich. Folgt uns bei LinkedIn oder Instagram und hört gern die alten Folgen. Bis jetzt haben über 75.000 Menschen den Podcast gehört. Euer Tom. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist erneut Norman Habenicht, eine der Folgen, die am meisten gehört wurden, einer der unbekanntesten Gäste bundesweit gesehen, aber dafür eine absolute Legende im norddeutschen Raum. Herzlich willkommen erneut, Norman Habenicht.
Hallo, mein lieber Tom.
Norman, ich möchte dir zunächst einmal danken, weil du mir einen YouTube-Link geschickt hast. Auf der anderen Seite hast du mich aber auch wirklich geärgert, weil dieser Link hat mich total aufgeregt, aufgewühlt, fertig gemacht und ich habe mir dieses halbstündige YouTube-Video angeschaut und habe Redebedarf und deswegen nehmen wir unter anderem diese Folge auf, um dann aber auch später auch noch zu erfahren, wie es dir ergangen ist, weil neben der Frage, wo ist Lars, wurde mir am zweithäufigsten die Frage gestellt, was ist aus diesem Norman geworden, der endlich wieder angefangen hat, Tennis zu spielen in einer Mannschaft bei Ahrensburg. Was ist mit dem? Aber das ist unser Cliffhanger, mein Freund. Insofern bitte erstmal Intro. Erstmal danke, dass du mir den Link geschickt hast. Und über was für einen Link reden wir?
Ja, ich wusste übrigens, dass sich das ärgern wird, was da zu sehen ist. Und zwar wie ich in der vergangenen Episode ja auch schon berichtet habe, gucke ich sehr gerne alte Tennismatches auf YouTube. Vornehmlich von meinem Boris natürlich. Aber dann las ich auf einmal irgendwas von Get Your Popcorn Ready, Match of the Century. Da bin ich natürlich erstmal hellhörig geworden und wollte dann wissen, was verbirgt sich dahinter, weil ich auch dieses Teaser-Bild, ich konnte nicht genau erkennen, wer das auf diesem Bild sein soll. Wie sich dann herausstellt, ist eben Hans-Jürgen Pohmann, den ich eigentlich nur als Interviewer von meistens, ich hab das Gefühl, der hat nur Steffi Graf interviewt, ganzes Leben lang.
Rochus Club Düsseldorf. Ja, da habe ich ihn immer wahrgenommen.
Ah, alles klar. Auf jeden Fall sah ich ihn immer so ein ganz gerader Rücken, ja. So die Knie verschränkt und Steffi Graf interviewen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er am liebsten Steffi Graf jedes Mal einen Heiratsantrag gemacht hätte. So sehr und so verliebt hat er sie angesehen. Auf jeden Fall, ja. Über dieses Video oder über dieses Match mit Hans-Jürgen Pohmann wollen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen sprechen.
Der gegen wen gespielt hat?
Gegen Ili Nastase, der rumänische Starspieler damals, von dem ich ehrlich gesagt auch nicht allzu viel wusste, außer dass er früher Nummer 1 der Welt war und eben ein oder sogar die allererste Nummer 1 der Welt gewesen ist.
1973.
Ja, okay, das hätte ich jetzt so nicht beantworten können, aber auf jeden Fall, Bad Boy Image, das hatte ich mal gehört, aber was sich da dann hinter verbergen sollte, das hat mich dann doch überrascht.
Mich hat das auch sehr überrascht. Ich ergänze, Ili Nastase galt auch als Tennis-Clown. Also der wurde so in einem Atemzug manchmal genannt mit Mansur Bahrami zum Beispiel. Ach, okay. Ja. Aber ja. Sicherlich ist die Bezeichnung Bad Boy viel treffender. Und die Bezeichnung Tennis-Clown werde ich für immer aus meinem Gedanken streichen.
War das nicht auch der bei den French Open mit dem Regenschirm?
Das war, da weißt du mehr als ich.
Okay,
das ist dann. Ich muss gestehen, ich gucke eigentlich gar keine YouTube-Videos, aber ich freue mich umso mehr, wenn ich mal von dir oder von Jonas Wolf solche YouTube-Schnipsel zugeschickt bekomme. Und ich habe mir das gesamte YouTube-Video, 30 Minuten dauert es, angeschaut. Also, in welchem Jahr findet das Match statt? Natürlich im Jahr 1976. Vollkommen klar.
Ja, passender kann es für diesen Podcast natürlich auch nicht sein. Ne?
War ich schon auf der Welt? Nein, ich habe am 13. September geboren und ich glaube 10 Tage vorher, wenn ich den New York Times Artikel vom 4. September richtig deute, den ich dann auch noch mehr reingezogen habe, da muss das Match stattgefunden haben am 3. September 76. Wir reden über die zweite Runde US Open. Ein riesiger Platz, es muss ja Forest Hills gewesen sein.
Mit dem Hochhaus da auch noch im Hintergrund.
Also gefühlt ein Fußballstadion. Die Leute sitzen eng beieinander. Was mich als allererstes, wir können ja erstmal darüber sprechen, warum mich das so aufregt. Erstmal, dass die Leute da im Prinzip auf dem Platz sitzen. Das macht mich fertig. Rechts und links hinten im Hintergrund sitzen die in Viererreihen gefühlt viel zu nah dran. Ja. So, das ist eine Sache, die mich total geärgert hat. Dann, dass am Ende des YouTube-Videos der Matchball nicht zu sehen ist. Da habe ich gedacht, will Norman mich eigentlich verarschen? Weil das Match, so viel möchte ich verraten, geht in den Tiebreak des dritten Satzes. Es ist ein wirklich dramatisches Match. Pohmann liegt mit Krämpfen dreimal, glaube ich, am Boden. Also wirklich, ja, der simuliert auch nicht.
Ich glaube, ich habe 5, 6 Mal gezählt.
Oder 6 Mal.
Ja. Aber der liegt mal, da wirklich mal mehr, am Boden. Mal weniger freiwillig. Lager am Boden.
Ja. Und es passieren unfassbare Dinge. Ein Highlight aus meiner Sicht. Ja. Irgendeiner im Publikum ruft Football. Pohmann hört auf zu spielen. Geht zum Schiri. Und der Schiri sagt, ja, Digga, Pech gehabt. Und sagt dann irgendwie im feinsten Englisch natürlich, bitte nicht mehr Fußfehler aus dem Publikum rufen.
Genau, wurde aber, der Punkt wurde wiederholt.
Ach guck mal, das habe ich nicht mitgeschnitten.
Und da hat sich Nastase nicht so drüber aufgeregt. Einfach wieder hingestellt, Aufschlag, weiter.
Aber das ist ja der andere rote Faden dieses Videos. Zum einen, Pohmann liegt am Boden mit Krämpfen. Zum anderen, Nastase regt sich auf, permanent. Legt sich mit dem Publikum an, er beleidigt den Schiedsrichter durch die Bank durch. Und nun müssen wir vorsichtig sein, weil ich kann das im Video natürlich nicht belegen, habe aber dann auch weitere Artikel gelesen, beschimpft Pohmann aufs Übelste. Ja. Ich weiß nicht, ob er auf dem Platz oder danach, da kam es wohl auch angeblich fast zu Handgreiflichkeiten zwischen Pohmann und Nastase. Möchtest du sagen, wie Nastase Hans-Jürgen Pohmann, den 1947 Geborenen, beleidigt hat?
Ja, also ich weiß nicht, er hat ja während des Spiels, hat er ihn, glaube ich, immer Adolf genannt.
Okay.
Und nach dem Match hat er ihn dann eben mit Vor- und Nachnamen dieser Person tituliert, als er pöbelnderweise übrigens noch mit einem Adidas-Schuhkarton unterm Arm vom Platz gegangen ist.
Das habe ich gehört.
Den er dann irgendeinem Zuschauer, weiß nicht, ob er den random verteilt hat, den Schuh, oder ob das irgendein Bekannter war, auf jeden Fall erstmal den Schuhkarton. Aber permanent nur am Pöbeln gewesen, von mehreren Leuten rausbegleitet aus dem Stadion und also einfach nur alle weiterhin durchbeleidigt. Also
aber das, Norman, ich habe ja eine DIN A4-Seite Notizen hier, wie du sehen kannst. Hier unten, das kannst du jetzt nicht erkennen, weil ich eine Sauklaue habe, hier unten steht, Nastase verschenkt Schuhkarton, Ausrufezeichen. Das regt mich halt auf, weil ich habe mich auch gefragt, warum macht er das? Also war das jetzt Product Placement at its best? Kriegt er von Adidas, das war ja sein Ausrüster. Ja. War das ein Deal? So, ey, nach dem Match, du Vor allem das nicht die Schuhe, sondern den Karton.
Naja, das weiß ich nicht. Also er hatte ja auch auf seiner Hose und auf seinem Shirt seinen vollen Namen, also ja. Elenastase, stehen. Da stehen da ja schon wirklich sehr hohes Ansehen bei Adidas zu genießen. Oder,
er war Nummer 1 der Welt, ne?
Ja, vorher. Genau. Und John McEnroe haben sie ja irgendwie auch irgendwie mal unterstellt, dass er nur aus Marketinggründen sich immer so verhalten hat, wie er sich meistens verhalten hat auf dem Platz. Halte ich auch für recht unwahrscheinlich, aber keine Ahnung, ob das in dem Fall der Schuhkarton da so prominent dann im Bild sein sollte. Aber was ich auch noch sehr interessant, also ich weiß nicht, ob das jetzt für eine Marke oder ein besonders guter Markenbotschafter ist, der dann auch den doppelten Fuckfinger zum Publikum beim Matchball gegen sich erstmal zeigt, wo ich so dachte, das ist ja wirklich Wahnsinn wie anders die Spitzenspieler damals unterwegs waren. Also was heute dauert das ja wirklich immer diese 45 Sekunden oder wie viel Zeit man genau hat zwischen den Aufschlägen, die wird ja wirklich bis auf die letzte Hundertstel ausgereizt und mit irgendwelchen Ritualen vollgepackt von den Spielern heutzutage. Und die beiden, die haben sich da einfach, also es wurde auch noch gepöbelt und das Publikum gebuht, aber wieder hingestellt, ohne sich groß vorzubereiten, aufgeschlagen. Und das war also in vielerlei Hinsicht also klar war es eine andere Zeit, aber eigentlich war es ja auf einem anderen Planeten oder in einer ganz anderen, weiß ich nicht. Also so ja. Anders als das Tennis heute, das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das erinnert mich ein bisschen so an die Robinson Club Matches 1988, Carla Serena auf Mallorca, wo die Nummer 300 der Weltrangliste spielte mit 5 Bällen in der Hand. Das hätte noch gefehlt.
Ja, Nastase hatte auch irgendwann, hatte er mal beim Aufschlag, hatte er dann noch den zweiten Ball in der Hand und spielte dann darum. Also was ich aber schon nach wenigen Minuten nicht begriffen habe, ist, dass der Schiedsrichter ihn nicht disqualifiziert hat, weil er nicht nur x-mal Son of a ...... ihn genannt hat, sondern ihn auch noch ja mit dem Ball irgendwann abschoss oder versucht hat, ihn abzuschießen. Keine Ahnung, ob die Zuschauer, die unmittelbar am Spielfeldrand auch noch saßen, ja, oder die Fotografen, die fast am Netzpfosten sich platziert hatten, ob die den abgekriegt haben. Aber absolute Sensation. Mit dieser Performance, mit diesem Verhalten nicht disqualifiziert zu werden, das muss man schon sagen. Aber ich fand, es hatte eher was von einem Boxkampf, wo der eine, Siegfried der Deutsche, taumelnderweise nach mehreren harten Schlägen, die er eingesteckt hat, dann doch immer wieder sich aufgerappelt hat und im Storchengang dann immer zum nächsten Ball gegangen ist. Also das war wirklich, also das hatte von Profi Sport hatte das relativ wenig zwischendurch. Also Robinson Club oder Ferientrubel oder irgendwas kommt da schon, das kommt eben schon recht nahe, finde ich.
Ja, apropos Siegfried, bleiben wir mal bei Siegfried. Pohmann spielt natürlich mit dem Holzschläger wie Nastase auch, vollkommen klar, ja, in dem Jahr 76. Ja. Wobei, nicht vollkommen klar, hat Connors damals schon den bösen T2000 gespielt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber fast alle spielten noch mit Holzschlägern. So, und nun lass uns mal über Hans-Jürgen Pohmann, den Tennisspieler, reden. Was mich total aufregt, ist diese grausame Aufschlagtechnik. Also dieser komische Schwung, dann ja wirklich so, auch ohne sich Zeit zu lassen.
Lustlos.
Ja. Was ich ganz schlimm finde, die Vorhandtechnik, die sieht aus wie beim Tischtennis, als wenn man so so ein Vorhand-Slice da rein choppt. Also Lars Kreinhagen würde den Chop nennen, den Schlag, glaube ich. Was ich allerdings gut finde, ist seine beidhändige Rückhand. Da war ich ganz beeindruckt. Da kam immer so ein Hammer zurück. Und ich hätte auch gedacht, Pohmann spielt auf jeden Fall einhändig. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ne, der steife Interviewpartner von Steffi Graf, der spielt natürlich eine schöne einhändige Rückhand. Aber nein, der prügelt da wie so ein Baseballspieler auf den Ball ein. Was ich auch furchtbar finde, ist dieses rote Hemd und diese weiße Hose, die Klamotte. Da muss ich sagen, da gewinnt Nastase mit seiner hellblauen Klamotte. Und was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend fand, wie die beiden ans Netz gestürmt sind nach den schlechtesten Angriffsbällen des Planeten.
Also ja, oder auch Stoppbälle, wirklich untalentierter kann man einen Stoppball nicht mehr setzen.
Da fliegst du aus dem Training raus, wenn du so einen Stopp spielst. Da sagt der Trainer, du gehst jetzt nach Hause, du spielst hier keine Stopps mehr. Gut, Nastase hat offensichtlich dann versucht, Pohmann ans Netz zu locken. Dass ich diesen Satz mal sage, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das war wirklich Trainertennis at its best. Also es wäre da fehlt nur noch die grünen Eimer auf dem Court.
Ja, aber guck mal, so unterscheidet sich die ästhetische Wahrnehmung. Ich hab mir notiert, also dass ich die beidhändige Rückhand von Pohmann, also eine grausame Technik, habe ich noch dahinter geschrieben, weil das hat ja auch nichts von der natürlichen Schwungbewegung, aber also es war beidhändig, meinetwegen, aber technisch sah das dann auch eher so aus wie einer, der bis er 30 war oder so Leichtathletik gemacht hat und dann mit Tennis angefangen hat.
Okay.
Gedacht hat, spiele ich mal beidhändig.
Norman, aber, da muss ich dich aber fragen, wie gefällt dir denn die beidhändige, in Klammern einhändige Rückhand von Björn Borg, der den Schläger losgelassen hat.
Ja,
also was ist gut. Schöner, vom besten Spieler seiner Zeit, Björn Borg, die Rückhand oder die von Pohmann? Da würde ich immer die von Pohmann wählen.
Das stimmt. Also die von Borg, da muss ich, also konnte ich mich, also ich musste mich ja nicht dran gewöhnen, weil er eigentlich schon aufgehört hatte, bis auf sein kurzes Comeback, oder was so kurz war es, glaube ich, gar nicht, aber sehr erfolgloses Comeback irgendwann. Habe ich von Borg auch nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt.
Nee, aber, das war vor unserer Zeit.
Ja, aber was ich mir noch notiert habe, ist, dass eigentlich auch gar nicht Boris Becker den Hechtsprung erfunden hat, sondern Herr Pohmann.
Hans-Jürgen Pohmann hat den Beckerhecht erfunden.
Alter! Und er hat sogar den Punkt gemacht.
Aber
ne, oder?
Dick! Wie der die Matchbälle abwehrt.
Ja.
À la Bonheur.
Oder? Das war wirklich. Ja.
Also das Match ist wirklich dramatisch. Wenn der die Krämpfe hat und der Physio oder der Arzt auf den Platz kommt, du siehst richtig, wie der Zeh nach oben sich verbiegt innerhalb des Schuhs. Also absurde Szenen.
Ja. Aber man muss den Turnierarzt auf jeden Fall erwähnen, weil ich weiß nicht, heute oder wann die Turnierärzte damit aufgehört haben, aber ich fand das schon recht stilvoll, dass er im beigen Anzug auch auf den Platz, beiger Anzug ungebügelt. Also geileren Auftritt kann man nicht haben.
Leinen.
Als wahrscheinlich. Das war auf jeden Fall so ein dickerer Stoff. Also das war jetzt definitiv keine Maßanfertigung aus Mailand.
Großartig. Weißt du was? Norman, wir können ja gemein sein auch und sagen, ich habe den Match mal nicht gesehen. Ich habe natürlich dann hart ergoogeln müssen, wer das Match gewonnen hat. Das lassen wir jetzt mal offen. Da kann jeder selber mal googeln, ob Pohmann, also beide hatten Matchbälle, so viel steht fest.
Ja, also
Pohmann
hat im
Teilweg des dritten Satzes Chancen gehabt. Und jeder, der sich diesen Link nicht anschaut, hat Tennis nie geliebt.
Ja, 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 Aber soll ich dir noch mal eine
Bitte.
absolute Sensation zu Ilinastase? Also wir hatten ja beide schon gesagt, also nach alleine x-mal Son of a Punkt, Punkt,
Ja.
Punkt zu sagen, Schiedsrichter mit dem Ball versuchen abzuschießen, warum er nicht disqualifiziert wurde. 3 Jahre später spielte er gegen John McEnroe und wurde disqualifiziert, weil er sich wieder benommen hat wie eine offene Hose.
Ja.
Es ging aber dann trotzdem weiter. Es wurde der Schiedsrichter ausgetauscht. Es kam der Turnierdirektor und tauschte den Schiedsrichter gegen einen anderen Schiedsrichter einfach aus und es wurde weitergespielt, obwohl Nastase schon offiziell von dem Schiedsrichter, der dann ausgetauscht wurde, disqualifiziert wurde. Am Ende gewann John McEnroe. Aber
Der liebe Gott hatte Erbarmen.
ja, aber auch unfassbar.
Also,
Also
wenn du mich vorher gefragt hättest, wie gesagt, Nastase, Poman sowieso weit vor unserer Zeit
ja.
gewesen, hätte ich gedacht, so, ja, Tennis-Clown und ja, ich glaube, der hat sich auch mal ein bisschen daneben benommen, wie Connors, wie McEnroe, wie eigentlich fast alle zu dem Zeitpunkt, die große Mehrheit der Topspieler. Aber nachdem ich dieses Video gesehen habe, kommt Nastase direkt hinter den Antichristen. Also furchtbar und ja, man kann es echt nur schütteln.
Weißt du denn, was die beste Platzierung von Poman
Ja, das weiß ich, natürlich,
Karriere ist?
30.
Weißt du?
Ja,
Ja, sehr
Digga,
gut.
ich meine, ja, also glaubt man
Hast dich
nicht,
vorbereitet, ne?
A, habe ich mich vorbereitet, B, wollte ich dir auch so ein paar Fragen stellen, aber wir können uns ja gegenseitig hier betteln. Wer von den beiden sagte, Sex war wie eine Dusche?
Ja,
Nastase oder Poman?
Nastase.
Und laut des Artikels aus dieser Schweizer Zeitung, dessen Namen ich vergessen habe, Blick oder so, den Artikel habe ich dir geschickt, da wurde die Anzahl der Sexpartnerinnen geschätzt. Wie viel? Auf wie viel kommt Nastase?
2500. Ja, hat er wahrscheinlich ein bisschen untertrieben.
Ich fand das so witzig. Also ich finde das
Ja, sehr.
so lustig. Ja, dann möchte ich
Das
fragen,
ist.
wer war denn Hörfunkkommentator für die ARD 1985 in Wimbledon? Poman oder
Hörfunk?
Nastase?
Ja. Das sind sehr anspruchsvolle Fragen, aber ich tippe mal auf Poman.
Poman hat vom
Ja,
Roten Baron im Hörfunk das Spiel kommentiert. Fun Fact.
das ist ja klar. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen habe ich auch noch mal die Reise von Boris Becker 1985 beim Wimbledon-Turnier gesehen, eine Doku, die ich noch nicht kannte bis
Von Michael
dato.
Maske vom UHC.
Das, wo seine Gegner auch
Ja,
interviewt werden. Ja, genau. Die habe ich gesehen
ja.
und
Die
da
kam bei mir auch
war
als
dann eben.
nächstes bei YouTube.
Ah,
Das
alles
springt ja
klar.
so
Ja,
weiter irgendwie.
kann sein. Ja.
Verrückte Technik.
Der Algorithmus funktioniert also
Erste
gleich
Runde
bei
war
uns.
Matt Anger, oder? Nee, Hank Pfister.
Hank Pfister.
Hank
Ja.
Pfister, ja.
Ja,
Da
genau.
müssen wir nochmal separat drüber reden. Das
Ja,
ist,
das.
das würde jetzt die Folge
Ja.
kaputt
Ja,
machen.
vielleicht können wir Boris auch mal mit dazu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Der
Fall.
hat glaube ich,
Ich glaube,
hat,
es hat.
glaub ich, sehr wenig Anfragen an sich.
Ich glaube auch. Und vor allen Dingen hat er noch nie über Wimbledon 85
Nee,
gesprochen.
genau das
Anscheinend.
macht er, glaube ich. Ja,
Ja.
ja.
Eine Frage habe ich noch und da bin ich mir nicht sicher, ob du die beantworten kannst, weil der Teufel steckt ja im Detail. Du guckst ja dann immer so auf die Tribünen und bist so abgelenkt, ne?
Ja.
Welche Klamottenmarke hat denn Hans-Jürgen Pohmann getragen?
Oh, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es war Fred Perry.
Stark.
Ne?
Stark.
Ja.
Ja, stark. Stark.
Ja.
Nee.
Sein Shirt sah ja hinterher dann auch nicht mehr rot, sondern eher so bräunlich aus, weil das wird den einen oder anderen auch überraschen. Bei den US Open wurde ja damals auf Sand gespielt. Ich
Ja,
glaube,
grüne Asche.
dann auch irgendwann auf Rasen, ne? Kann das sein? Oder
Ja,
davor auf
davor,
Rasen? Weiß ich
ja.
nicht, davor war
Eine
auf
ne
Rasen.
Zeit lang fanden 3 von 4 Grand Slams auf Rasen statt.
Ja,
Ganz
ja.
sicher. Also Australien auch noch und naja, French Open logischerweise auf Asche und Wimbledon
Ja.
auch Rasen. Mein Lieber, ich glaube, Wir haben alles Wesentliche zum Match Pohmann gegen Nastase vom 3. September 76, zweite Runde US Open besprochen. Und jetzt kommt das Wichtige. Wie geht es Norman Habenicht? Lars und ich, wir haben ja einen kleinen Teil dazu beigetragen, dich zu reaktivieren für den weißen Sport. Und wir haben ja logischerweise zwischenzeitlich mal miteinander gesprochen. Jetzt stell dir vor, du bist eben ein Podcast-Hörer, hast die Folge mit Norman Habenicht gehört und jetzt hörst du das zweite Mal von ihm und sagst dir, konntest ein Jahr lang im Prinzip nicht schlafen und weil du wissen wolltest, wie geht's diesem Norman, wie ist es ihm ergangen, er hat da gerade ja eine Mannschaft gegründet in Ahrensburg, er ist um und bei 50 Jahre alt. Dein genaues Alter verraten wir natürlich nicht.
Nee, auf keinen Fall.
Aber wie ist es dir ergangen, tennismäßig?
Also, erstmal muss ich dich korrigieren. Ihr habt keinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass ich wieder zum Schläger gegriffen habe, sondern einen ganz entscheidenden. Letzten Endes, also nicht nur durch den Podcast an sich, sondern vor allem auch durch das Turnier, was ihr im vergangenen Jahr ausgerichtet habt, wo ich erstmalig seit x Jahren dann wieder zum Schläger gegriffen habe und gemerkt habe, dass es doch gar nicht so weh tut, wie ich dachte. Und ja, dann haben wir in Ahrensburg ja eine Herren 40-2 gegründet mit vielen alten Weggefährten. Da wurden wir eingestuft in der Klasse 5. Das ist jetzt vom sportlichen Reiz, sagen wir mal, überschaubar. Aber wir haben eine gute Zeit verlebt, alle zusammen, haben auch dafür gesorgt oder versucht dafür zu sorgen, dass möglichst alle zum Einsatz kommen und dass wir danach noch gemütlich zusammensitzen. Und das ist in der Regel, bis auf ein, zwei Ausnahmen, weil ja auch WM war und so, dann waren dann noch Anschlusstermine irgendwie zwischendurch mal drin. Aber es ist uns sehr gut gelungen. Wir sind auch aufgestiegen. Was so für mich, also wenn es jemanden interessiert, wie es mir persönlich bei dieser ganzen Comeback-Reise ging, also wer mich einigermaßen kennt, weiß, dass ich Schwierigkeiten habe, so langsam etwas zu starten mit Bedacht und Vernunft. Deswegen habe ich dann auch direkt am Anfang ist nicht bei einer Stunde Tennis belassen oder so, sondern habe dann direkt Vollgas gegeben, was sich dann in mehreren Zerrungen äußerte. Erstmal linke Wade, rechte Wade, Oberschenkel, Rückseite und dann aber immer noch so, ja, auch nicht auskuriert, sondern dann wieder, ja, wird schon irgendwie gehen und das Punktspiel gewinne ich zur Not auch auf einem Bein. Und das dann unvernünftigerweise gemacht und dann kam, was kommen musste, dann wurde aus einer Zerrung ein Muskelfaserriss und die Saison war aber im vollen Gang und habe dann aber trotzdem bei der zweiten Herren 40 dann trotzdem mitgespielt, so gut es dann ging und bin eigentlich dadurch relativ wenig zwischendurch zum Spielen gekommen, weil ich immer bei den Punktspielen dann dabei sein wollte. Insofern, was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, wie kann ich dem vorbeugen und mache jetzt tatsächlich, hätte ich selbst als Jugendlicher, hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich regelmäßig zum Beispiel Seilspringen mache, um diese Bewegung, ja, man ist ja dann doch oft auf dem Fußballen oder Zehenspitzen unterwegs und muss ich immer nach vorne abdrücken oder nach oben springen oder wie auch immer. Also habe ich festgestellt, dass das hat sehr gut geholfen. Also Muskulatur scheint sich da gebildet zu haben. Jetzt habe ich seit einiger Zeit gar keine Probleme mehr und habe dann auch mich jetzt gewagt, also das erste Mal wirklich seit 25 Jahren, dass ich überhaupt wieder in der Halle Tennis gespielt habe und mache auch Punktspiele mit. Stark. Und da ich ein Jahr älter bin als du, Und Lars, ihr hattet ja in der vergangenen Folge auch drüber gesprochen, darf ich im Winter schon Herren 50 spielen? Und bin da, und das ist ein sehr schöner Ausgleich. Also Herren 40-2 haben wir auch in der Halle eine Mannschaft gemeldet, da wurden wir dann in der Klasse 4 eingestuft. Aber bei den Herren 50 spielen wir da dann in der Nordliga, und das ist ein sehr, ja, macht richtig viel Spaß, dann eben auch sportlich da eine Herausforderung zu haben. Und hat mich dann echt auch gewundert, dass ich da jetzt schon nach jetzt sehr, sehr wenig Spiel- und Matchpraxis da trotzdem ganz gut mithalten kann, was mich umso mehr anstachelt und motiviert, dass ich da noch fitter werde, Matchpraxis und Matchhärte erlange, weil ich dann doch, also bei den Herren 50 Auftritten, bei den beiden, beide Male deutlich über 2 Stunden auf dem Platz stand, und da merke ich dann doch irgendwie nach einer Zeit, dass die Kräfte deutlich nachlassen, schwinden. Und ja, daran will ich arbeiten und das dann auch noch verbessern, dass ich nicht am Ende immer so abkacke.
Okay, also du hast wieder Blut geleckt und
Ja.
das ist ja so ein grundlegendes Motto in Ahrensburg auch. Wir spielen auf einem Bein.
Ja,
Ne? Das
natürlich.
lassen wir einfach mal so im Raum stehen.
Ja.
Und ja, von der Seite bin ich ja, also ich habe es ja gesehen auch. Ich habe ja das Funkeln in deinen Augen gesehen, das Leuchten in deinen Augen. Und habe gewusst, da ist noch irgendwas. Das Tier ist nicht tot.
Ja, das kann es
Und
noch nicht gewesen sein.
genau, und
Ja.
umso schöner, dass ihr da so eine tolle Gemeinschaft bildet und ja, dementsprechend auch eure Freizeit sinnvoll verbringt.
Ja, und wenn ich das noch dazu sagen darf, also weil ja auch weil du mit Lars drüber gesprochen hattest, dass ihr so seit 20 Jahren immer gegen die gleichen Nasen spielen müsst, weil sich da irgendwie nicht großartig was ändert. Das ist natürlich mein großer Vorteil jetzt, ne?
Du
Für
lernst
mich
ganz
ist,
viele neue Menschen kennen.
für mich ist, also,
Hallo,
weil,
ich bin Norman.
genau, also es ist für mich nicht langweilig, oder ich fühle mich nicht so, ach, jetzt schon wieder gegen den, oder jetzt erzählt der wieder die gleichen Geschichten beim Essen.
Ja.
Nein, für mich ist das relatives Neuland, und es hängt mir nicht zum Hals raus, wie
Und
es wahrscheinlich der Fall wäre, wenn ich die letzten 20 Jahre gespielt hätte.
Du stellst dich immer so vor, hallo, mein Name ist Norman, ich war auch mal gut.
Nee, das ist das Schlimmste. Also auch wenn nach dem Match dann einer, ach Mensch, und ja, wenn du jetzt noch ein weiteres halbes Jahr oder Jahr dabei bist, dann habe ich ja keine Chance mehr gegen dich. Will ich überhaupt nicht hören. Das sind auch die schlimmsten, also so, ja, hätte, wenn und aber. Das ist ja bei Tennisspielern sowieso ganz, ganz beliebt eigentlich, ja. Und
Ja.
wenn ich heute noch einen Aufschlag getroffen hätte, dann wäre es ja ganz anders ausgegangen. Oder wenn, keine Ahnung. Aber
Ich möchte da meinen
das,
alten Tennistrainer Helmut Köhler zitieren,
ja.
der dafür gesorgt hat, dass ich mal viertelstündigen Lachkrampf bekam als Teenager bei seinem Training. Der meinte: Kennst du Hette? Hette sitzt auf Toilette und zieht an der Kette. So.
Ja,
Also, es ist einfach,
so sieht's aus,
genau,
ist.
sehr, sehr theoretisch, wenn man sagt, und so hätte ich dann hätte, ja, nix hätte.
Nee,
Nee.
gibt's nicht, und das ist auch etwas, was ich, glaube ich, dann in der Zeit, in der ich kein Tennis, sondern relativ viel Golf gespielt habe, etwas, was mich jetzt beim Tennis auch weiterbringt, dieses loslassen können, weil früher war es bei mir schon so, wenn ich mich über eine Sache geärgert habe und einen Punkt aus meiner Sicht verloren habe, den ich nicht hätte verlieren dürfen, habe ich auch direkt mal 2 oder 3 Spiele dadurch noch hinten dran gehängt, die ich mich noch geärgert habe und verloren habe. Es gelingt mir jetzt deutlich besser, abzuhaken und den nächsten Punkt dann wieder neu anzugehen.
Es dann, hat, dann bin hat ich beruhigt. Vorteile.
Ja. kannst du sein. Ja.
Wunderbar. Geil, hast du noch eine Botschaft an deine Gegner? Die hören dir jetzt ja alle zu. Also was sollen sie bitte nicht machen? Also keine Autogramme, logisch. Nicht an die alten Zeiten erinnern und oh, du bist ja so toll, du spielst ja so gut. Was, ja. Willst, was wünschst du dir von deinen Gegnern noch?
Ich wünsche mir einfach, dass ein Verhalten an den Tag gelegt wird, was altersgerecht ist, auch teilweise, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es eher so vom Ehrgeiz und von, ja, ich weiß nicht, ob das immer Unfairness ist oder so, aber so übertriebene Freude über Punkte, da glaube ich, würde ich eher, würde ich sagen, mehr Federer Attitüde und weniger Alcaraz, den finde ich auch teilweise ein bisschen drüber.
Ah ja, verstehe, okay. Ja. Mal gucken, ob das Tennisjahr dann noch positiver für dich verläuft. Ja, auf dem Court und neben dem Court.
Ja.
Norman, famous last words. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch hier ansprechen sollten?
Nö. Fällt mir jetzt nichts ein, außer bleibt alle gesund und munter. Nutzt Tennis, um euch selbst was Gutes zu tun, fit zu bleiben, weil ich glaube, es gibt kaum einen Sport, der so allgemein gesund und mobil und fit hält, wie Tennis das tut. Solange man sich vernünftig bewegen kann, sollte man keine Woche verstreichen lassen, um dieser Sportart nachzugehen.
Amen. Ave Maria, lobet den Herrn. Das waren famous last words von Norman Habenicht. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und
gerne,
auf ein neues demnächst.
Danke für Tschö. Die Einladung. Ciao, Tom. Tschüss. You cannot be serious. You cannot be serious. You cannot be serious.
Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.